weil es so schön ist, noch einmal. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Eigentlich ist das leicht zu glauben, dass der Herr auferstanden ist, ein Toter, der aus dem Grab rausgekommen ist, der wieder unter uns weilt, der uns neue Kraft gibt. Ich finde es so einfach, wie sich das manchmal so raussprechen lässt, so einfach ist es oft gar nicht zu glauben. Die Jünger oder der Jünger, von dem wir eben in der Geschichte gehört haben, der zuerst ins Grab, im Grab ankam am Ostermorgen, der sah wenigstens was. Er sah, da war kein Jesus mehr, aber da waren die Binden, mit denen er schon eingebunden war, die lagen da. Das Schweißtuch, mit dem er zugedeckt war, das war aber nicht zusammengerollt, an der Seite gelegt. Der hat was gesehen. Und darum glaubte er, heißt es da. Maria und die anderen, sie sahen etwas. Da war ein Engel, der zu ihnen sprach. Sie sahen und glaubten. Die Jünger, sie sahen plötzlich Jesus tatsächlich gegenüber und sie glaubten. Und wir? Was sehen wir eigentlich? Was glauben wir? Warum glauben wir? Glauben wir auch, wenn wir nichts sehen? Denn schließlich ist der auferstandene Jesus heute nicht bei uns gewesen, oder? War er heute Morgen bei dir? Wir haben jedenfalls nicht mit ihm gefrühstückt. Wir hatten kein Fisch und kein Brot mit ihm zusammen gegessen. Wir waren noch nicht an einem leeren Grab heute Morgen gestanden, oder? Und Jesus ist auch noch nicht mit uns spazieren gegangen, nach Emmaus oder irgendwo hin. Was überzeugt dich eigentlich, dass Jesus auferstanden ist? In der Vorbereitung habe ich mir da echt drüber Gedanken gemacht. Das ist gar nicht so ganz leicht gewesen, da auch wirklich Antworten zu finden. Aber was mich beruhigt hat, so wirklich viele Grundlagen des Glaubens, die finde ich in der Heiligen Schrift, in Gottes Wort. Und da habe ich doch einiges entdeckt, was mich zutiefst glauben lässt, dass der Herr auferstanden ist, dass ich das wirklich von ganzer Seele, von ganzem Herzen auch so bekennen kann. Es gibt da viele, viele Argumente, dass Jesus wirklich auferstanden ist und die Auferstehungskraft eine Realität für uns Gläubige ist und wir diese Auferstehungskraft haben können. Ich nehme mal so einige Gründe, die mir so aufgefallen sind. Da ist zum Beispiel das leere Grab. Wird ja im Gotteswort darüber berichtet. Ich habe mir überlegt, wenn wirklich die Feinde Jesus geklaut hätten, den Leichnam von Jesus geklaut hätten, dann hätten sie sicherlich in irgendwo gezeigt, seht ihr, der ist tot. Das hätten sie nicht irgendwie heimlich gemacht und hätten ihn irgendwo versteckt, sondern sie hätten mit Sicherheit darauf hingewiesen, hier, da ist er und tot ist er. Schließlich haben sie auch sonst alles Mögliche getan, um die Botschaft der Auferstehung zu verschleiern und deren Ausbreitung letztlich auch zu verhindern. Nein, ich glaube, das leere Grab, das offenbart, dass Jesus von den Toten wirklich auferstanden ist und wahrlich der Sohn Gottes ist. Was mich auch richtig überzeugt, ist eigentlich die Entwicklung der Gemeinde. Warum ist eigentlich Gemeinde da? Gemeinde hat sich entwickelt. Das Bestehen, die Kraft, die Freude und Hingabe der Menschen der frühen Gemeinde, der ersten Gemeinde. Man muss sich ja vorstellen, die haben sich erst getroffen, haben alles verriegelt und verrammelt, haben alle Fenster zugemacht, haben die Türen abgeschlossen und haben sich dahinter irgendwie verschanzt. Und dann sind sie losmarschiert, als sie Jesus erlebt haben, als sie das geglaubt haben. Dann sind sie losgegangen, sind raus aus ihren Hütten und aus ihren Häusern rausgegangen, sind zu den Menschen hingegangen. Und wenn man die Geschichte der Jünger weitergeht, dann sind überall Gemeinden entstanden. Doch sicherlich nicht auf irgendeine Geschichte, die nicht stimmt, oder? Und diese kleinen Jünger, einfachen Menschen, die sich erst verschlossen haben, die sind mehr oder weniger alle als Märtyrer gestorben, nachdem sie Gemeinden gegründet haben, nachdem jede Menge Menschen durch sie zum Glauben gekommen sind. Also das überzeugt mich eigentlich auch, das macht keiner, wenn da nichts dahinter wäre. Und dann interessant finde ich auch, dass die Schriften des Neuen Testamentes, die zeugen ja über Jesus und die sind alle nach Jesu Auferstehung erst entstanden. Die sind ja auch alle erst später entstanden, als Jesus schon beim Vater im Himmel war und als sich die Gemeinden entwickelten. Da ist ja erst alles aufgeschrieben worden. Da waren Männer, die ihr Leben hingaben für die Wahrheit, die Jesus lehrte. Und dann schrieben sie das alles nieder, was sie erlebt haben. Und ich glaube, die hätten nicht all die Mühen auf sich genommen, um über ihren Retter zu schreiben, dessen Dienst mit dem Tod und einer tiefen Enttäuschung enden würde. Bestimmt nicht. Sie erlebten noch so viel mit Jesus. Und wenn wir Apostelgeschichte und die Briefe lesen, dann sehen wir auch, wie viel Kraft eigentlich in diesem Glauben steckte. Und wie viel Kraft Jesus auch in die sich gründende Gemeinde gegeben hat, was dort alles noch passierte. Dass zum Beispiel in Paulus schreibt, wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie könnten dann einige unter euch sagen, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer. Leer auch euer Glaube. Wir würden dann als falsche Zeugen Gottes dastehen, weil wir gegen Gott aussagen würden. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt hätten, dann wären wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen, schreibt Paulus. Und was mich auch noch ganz besonders fasziniert und was mich überzeugt, ist die Ausgießung seines Heiligen Geistes und die Kraft des Heiligen Geistes. Die Christen und die Gemeinde, die erlebte erst nach Pfingsten eine unendliche Kraft und Autoritätsquelle, mit der sie ausgerüstet wurde. Und Jesus hat das explizit vorausgesagt, eben nachdem er auferstanden ist. Und wir glauben daran, dass Gottes Geist in den Gemeinden durch Gläubige wirkt. Und dass Christus ihn ausgegossen hat zu Pfingsten. Für mich ist das ein Beweis, dass Jesus auferstanden ist und zu seinem Ehrenplatz bei seinem Vater im Himmel zurückgekehrt ist, weil er es vorher angekündigt hat, dass das dann auch passieren wird. Und wäre Christus nicht auferstanden, dann hätte es keinen solchen Beweis der Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Der Geist wäre dann in der Gemeinde nicht wirksam, um dem lebendigen Christus zu verherrlichen. Und ich glaube, auch wir als Gemeinde erleben die Kraft des Heiligen Geistes im Gebet, in verschiedenen Situationen. Und letztlich überzeugt mich eigentlich, wenn ich in die Kirchengeschichte schaue, über 2000 Jahre Kirchengeschichte mit unzähligen Leben, die durch Christus erneuert und verändert wurden. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Menschen erneuert wurden, doch nicht, weil es mal irgendwann irgendeinen guten Menschen gegeben hat, sondern weil etwas lebendig ist, eine lebendige Kraft ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes haben Millionen von Menschen die lebensumwandelnde Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus in ihrem eigenen Herzen und Leben erfahren. Und ich bin auch einer davon. Das überzeugt mich schon sehr davon, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass es Sinn macht, Ostern zu feiern. Und zu bekennen, das Grab ist leer. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Und eins, das darf uns wirklich klar und deutlich sein. Ohne die Auferstehung, ohne die Glaube an die Auferstehung, hätten wir als Nachfolger Christi keine Hoffnung. Und unser Glaube an Gott und unser Dienst als Zeugen für Christus, die wären völlig sinnlos. Die Auferstehung hat für unseren Glauben eine immens wichtige Bedeutung. weil sie beweist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und sie bestätigt letztendlich die Wirksamkeit seines Todes, was wir an Karfreitag noch bedacht haben, und des Kreuzes für unsere Sünden, die uns von Gott trennen. Und sein Tod am Kreuz ist tatsächlich das einzige Mittel der umfassenden Vergebung zu einer wiederhergestellten Beziehung zu Gott. Aber wenn er nicht auferstanden wäre, wäre das alles sinnlos. Sie bestätigt letztlich, was die Propheten in Gottes Wort schon gesagt haben, schon lange Zeit vorher. Und sie bezeugt oder ist die Voraussetzung dafür, dass Christus uns den Heiligen Geist und neues Leben wirklich geben kann. Sie gibt uns Nachfolgern Jesu Gewissheit über unser zukünftiges Erbe im Himmel und über die Auferweckung, wenn der Herr wiederkommt, dass wir da auch dabei sein werden, dass auch unser Tod letztendlich überwunden wird durch die Auferstehung Christi. Wir brauchen das. Wir brauchen einen Auferstehungsglauben. Ich sage es mal ganz platt, drunter geht's nicht. Drunter mache ich es nicht. Wir brauchen einen Auferstehungsglauben und wir brauchen die Kraft der Auferstehung, die Jesus durch den Tod hindurchführte, für unser Leben als Christen. Weil sonst wären wir in den Herausforderungen und den Anfechtungen unseres Lebens tatsächlich kläglich scheitern. Und doch, es ist oft nicht so leicht, wirklich unerschütterlich daran zu glauben. Unerschütterlich mit dieser Kraft zu rechnen. Unerschütterlich zu wissen, dass die Auferstehungskraft Jesu durch den Heiligen Geist auch in dich ausgegossen ist. Und du in Lebenssituationen bist, wo du diese Kraft auch abrufen darfst. Wo du aus dieser Kraft leben darfst. Unser Problem ist, dass wir mit menschlichen Mitteln das nicht verstehen können. Wir können im Letzten die Auferstehung nicht wirklich verstehen, weil sie unsere Vorstellungskraft sprengt. Oder kann mir jemand der Anwesenden hier erklären, wie das funktioniert? Ich glaube, keiner. Sie sprengt unsere Erfahrungen und unser Denken. Und die Bibel, in der Geschichte zum Beispiel, die ich eben gelesen habe, in der Fortsetzung, beschreibt sie einen Menschen, der wirklich glauben wollte, der wirklich das annehmen wollte, aber der trotzdem seine Zweifel daran hatte, dem das trotzdem schwer fiel, der die Größe und die Dimension der Auferstehung letztlich nicht begreifen konnte und der das auch Jesus sagte. Wir lesen von Thomas. Thomas aber, einer der zwölf, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das, nicht meine Hand in seine Seite legen kann, dann werde ich nicht glauben. Der konnte es einfach nicht. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, das müssen wir uns mal wirklich ganz bewusst machen, eine Woche später die gleiche Situation, nur Thomas ist jetzt dabei, nur für Thomas. Oder vielleicht für dich, weil du vielleicht ähnliche Fragen hast. Kommt Jesus wieder? Jesus kam wieder, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Und dann sagt er zu Thomas, Thomas, leg deine Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas war wohl wie vom Donner gerührt. Und er antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben. Thomas war ein Mensch, der Jesus nachfolgen wollte, der sogar bereit war, mit Jesus in den Tod zu gehen. Das bekennt er einige Kapitel vorher, bevor Jesu Passion stattfindet. Da sagt er, lass uns mit Jesus gehen, als sie nach Jerusalem wollten. Und die Jünger ihm sagten, mach das nicht, da wirst du getötet. Und Thomas sagte, egal, ich gehe mit, und wenn es mein Leben kostet. Es war nicht irgendjemand, so ein Weichei im Glauben, sondern der wollte an Christus glauben. Aber er war auch ein Mensch, der die Größe und Dimension der Auferstehung zunächst nicht wirklich begreifen konnte. Der Zweifel hätte. Und Jesus gewährt es ihm, diese Zweifel zu ihm zu bringen. Jesus lässt es zu und verurteilt ihn nicht oder macht ihn nicht runter oder sagt, wie kannst du nur so wenig glauben oder so, sondern der geht zu ihm hin und offenbart sich ihm in seinen Zweifeln. Weißt du, Thomas fand mal heraus in seinem Leben, genau wie du, dass das Leben Enttäuschungen bereithält. Thomas war jemand, der wollte voll mit Jesus gehen. Und dann erlebt er die Kreuzigung. Und dann erlebt er die Beerdigung von Jesu. Dann erlebt er, wie all seine Hoffnungen, all seine Vorstellungen, all seine Wünsche, alles das, worauf er draufgefiebert hat, mit einem Mal zunichte schien. Kennt ihr das? Enttäuscht zu sein? Weil deine Lebenssituation plötzlich alles andere ist als das, was du dir vorgestellt hast. Wenn die Herrschaft Jesu in unserem Leben wirklich einmal in Frage gestellt wird, dann immer dann und in den Situationen, wenn wir Enttäuschungen erleben. Das sind so die schwersten Anfechtungen für unser Leben, wenn wir richtig enttäuscht sind. Dann fragen wir auch Gott, warum. Nun müssen wir wissen, Gott enttäuscht uns nicht. Nur unsere eigenen beschränkten Vorstellungen und Erwartungen, die enttäuschen uns. Gott möchte uns in eine herrliche Zukunft berufen. Jedoch manchmal ist die Kraft zwischen unserer persönlichen Enttäuschung oder die Kluft zwischen unserer persönlichen Enttäuschung und unserer Gott gegebenen Berufung sehr, sehr groß. Das ist oft sehr weit auseinander. Gott hat einen Weg für dich, aber du bist durch deine Enttäuschung auf einem anderen Punkt. Und die Kluft ist oft sehr, sehr groß. Wie bei Thomas. Für ihn schien alles den Bach hinunterzugehen. Und nun gibt es das Gerücht, seine Jünger sagen das sogar, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt, dass da, wovon er so enttäuscht ist, dass da vielleicht doch ein Weg drüber hinausgeht. Aber die Kluft zwischen menschlicher Enttäuschung und göttlicher Hoffnung, die war bei Thomas so tief noch, dass er auch als seine Freunde und Jünger erzählten, was sie erlebt haben, er es noch nicht glauben konnte. Es reichte noch nicht. Und in unseren verletzlichsten Momenten vergessen wir manchmal, was der Herr kann und wie groß der Herr ist. Und wir sollten Thomas deshalb nicht leichtfertig als den Ungläubigen abstempeln. Können wir nicht alle nachvollziehen, dass er sich nach Beweisen, dass er sich nach Sicherheit und Wiederherstellung der Stabilität seines Lebens auch wieder sehnte? Genau wie die anderen schloss er sich in diesen kleinen Raum ein, einem Ort, den sie für sicher hielten. Das machen oft Enttäuschte, dass sie sich zurückziehen und irgendwo einigeln. Und das führt dann dazu, dass wir uns an nichts mehr beteiligen. Dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, vielleicht nicht mehr weitergehen. Den Weg, auf den Gott uns gesetzt hat, wir verlassen. Wir suchen eine Zuflucht, ziehen Wände hoch und schließen uns selbst weg, weil wir hoffen, dass der Sturm an uns vorüberziehen wird. Wir können es uns einfach nicht mehr vorstellen, dass Gott, dass Jesus unsere Nöte und so weiter beeinflussen oder heilen kann. Aber genauso wie Jesus den Jüngern und dann auch Thomas in diesem verschlossenen Raum erschien und ihnen Friede brachte, dürfen auch wir wissen, auch in solchen Situationen des Zweifelns und der Unsicherheit, dass er diesen Frieden auch dir und mir verheißen hat. Was mir auffällt, dass Jesus nicht nur die Zweifel und die Ängste der Jünger erkannte, sondern dass Jesus sich entschloss, zu ihnen in ihre Mitte zu treten. Und bei Thomas sogar noch deutlicher, dass er ihm erlaubte, alles das, was er an Zweifeln geäußerte, dass er sagte, ich werde mich deinen Zweifeln widmen. Er wird sich nicht davon abwenden, sondern er durfte seine Male, seine Verletzungen berühren. Jesus gab ihm, wonach er ihn fragte. Und ich kann mir das wirklich bildlich vorstellen, das Lächeln auf Jesu Gesicht, als er Thomas zu sich winkte. Aber Thomas musste gar nicht mehr dann seinen Finger in die Male Jesu legen. Unmittelbar rief er, mein Herr und mein Gott. Was für Gefühle mag wohl die persönliche Offenbarung des wiederauferstandenen Jesus Christus in Thomas ausgelöst haben? Hat er sich geschämt oder hat er sich gefreut? Wir lesen von Freude. Und das Wichtigste, Thomas erklärt Jesus zu seinem Herrn und Gott, als er ihm ganz persönlich begegnete. Das war nicht nur das Eingeständnis, dass allein der Sohn Gottes vom Grab auferstehen konnte, sondern Thomas liefert sich damit vollständig an diesen Gott aus. Was er vorher zu glauben dachte, das macht er jetzt, auch in ganz kritischer Situation. Er sagte, mein Herr und mein Gott. Aus dem ungläubigen Thomas wird der verkündende Thomas. Seine Zweifel und Enttäuschungen verwandelten sich in Gottes Salbung und Berufung. Ganz plötzlich war nicht mehr sein Verstand mit Zweifeln, sondern sein Herz mit Vertrauen erfüllt. Und er konnte verkündigen, mein Herr und mein Gott. Und Gott, von Gott als den Herrn und Schöpfer und den Herrn der Erlösung zu denken, ist relativ einfach. Aber wenn wir seine Herrschaft auf unser tägliches Leben erbitten, dann kostet uns das was. Wir können nicht mehr so leben, wie wir es vorher getan haben. Jesu Herrschaft lebt Thomas jetzt in allen Lebensbereichen. Und es ist herausfordernd. Ja, er ist jetzt Herr seines Lebens, seines ganzen Lebens. Der Auslöser für diesen Wechsel seines Lebens war die persönliche Offenbarung des auferstandenen Herrn Jesus. Eine persönliche Offenbarung über den lebendigen Christus, die kann man sich nicht ausdenken. Aber ich glaube, wenn wir ihn aufrichtig suchen und uns ihm nähern, dann näherte er sich uns. So lesen wir bei Jakobus. Manchmal, wenn wir im Leben durch schwierige Zeiten gehen, ist er oder scheint er weit weg zu sein. Dann mach es doch so wie Thomas. Dann mach es ruhig so wie Thomas. Bitte Jesus, dass er sich persönlich dir offenbart. Er tut das. Deine Zweifel persönlich ausräumt. Dich persönlich anspricht. Wir brauchen das. Wir brauchen diese persönliche Ansprache. Ich brauche dieses Persönliche, dass Jesus sich mir zeigt. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben vieles nicht gesehen. Aber in meinem Leben gibt es den Moment, als Jesus in mein Leben hineingesprochen hat. Als ich unmissverständlich verstanden habe, dass Jesus mich meint. Dass Jesus mein Herz berührt hat. Und ich habe das wie bei Thomas gemacht. Ich habe eigentlich vieles gewusst vom Glauben. Ich habe vieles verstanden. Aber dass es wirklich dazu kam, dass Jesus mein Herr und mein Gott wurde. Dazu hat Jesus seine Hand auf mich gelegt. Er hat mich angerührt. Und das möchte er heute Morgen auch bei dir tun. Wenn wir von der Auferstehung hören, wenn wir Auferstehung Christi feiern an Ostern, dann ist es die Chance, dass Jesus seine Hand auf dich legt, dass er dich anrührt und dass er dir begegnet, dass er sich dir persönlich offenbart und dass du daraufhin sagen kannst, mein Herr und mein Gott. Und wenn du das sagst, wenn das von deinem Herzen kommt, dann hast du verstanden, was Auferstehung ist. Weil dann folgst du Jesus, auch in deinen Enttäuschungen. Vielleicht bist du heute hier und bist sehr enttäuscht vom Glauben, von Gemeinde, von Menschen, von Situationen. Jesus ist jetzt hier und möchte das heilen. Und er legt seine Hand auf dich und sagt, ich kenne deine Enttäuschung. Ich kenne deinen Schmerz. Ich kenne deine Not. Geh weiter. Wir gehen zusammen weiter. Vielleicht sagst du dann auch, mein Herr und mein Gott. Wenn du diese persönliche Offenbarung des lebendigen Jesus noch nicht hattest, dann bitte ihn darum, dich innerlich an die Stelle der Hingabe und des Vertrauens zu führen. Dass er dich da wirklich hinführt. Hier ist es gerade tierisch heiß. Können wir den Scheinwerfer ein klein bisschen runter machen? Danke. Weil er hält sein Versprechen. Und wie Thomas wird sich dann dein Bekenntnis von ich kann es nicht glauben zu mein Herr und mein Gott hinwandeln. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dieser auferstandene Herr, der will uns heute in die völlige Hingabe und Nachfolge führen. Das ist Ostern. Amen. Wir hören noch ein kurzes Musikstück und können über das Gehörte im Moment nachdenken. Und danach möchte ich miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir feiern heute deine Auferstehung. Herr Jesus, und du möchtest uns, dich persönlich uns offenbaren, Herr. Und ich bete, dass wir, so wie wir diesen Gottesdienst begonnen haben mit dieser Fröhlichkeit, Herr. Ich bete, dass du uns jetzt persönlich nochmal so in diese Situation hineinführst, Herr. Herr, manchmal ist in unserem Leben sind so große Enttäuschungen und Herr, du möchtest diese Enttäuschungen heilen. Und wenn wir an die Auferstehung glauben, Herr, dass du auferstanden bist, dann wissen wir, dass du Kraft und Möglichkeit hast, in unserem Leben hineinzuwirken, Herr. Ich bete, dass du die Kluft zwischen unseren Enttäuschungen und deiner Berufung, Herr, dass du diese Kluft überwindest, Herr. Ich bete für jeden Einzelnen, dass du heute diese Freude in sein Herz legst, diese persönliche Offenbarung in sein Herz legst, so wie Thomas, dass wir glauben können wie Thomas, mein Herr und mein Gott, Herr. Dass wir ganz neu von dir begeistert werden, dass wir ganz neu dieses ganze Ostergeschehen für uns persönlich annehmen dürfen. Nicht nur aus einem Kopf glauben, sondern dass dein wunderbarer Heiliger Geist uns das ins Herz legt und dass es uns erneuert. Herr Jesus, wir leiden oft darunter, dass wir alles theoretisch wissen, aber manchmal so wenig dabei fühlen. Herr Jesus, ich bete, dass wir unser Gefühl und dass unsere Emotionen geheilt werden, Herr. Dass wir diese Freude, die du bereithältst, wirklich erleben können. Herr Jesus, offenbare du dich jedem Einzelnen. Lass für jeden Einzelnen Ostern geschehen, Herr. Lass für jeden Einzelnen die Auferstehung deiner Gegenwart sichtbar werden, Herr. Lass uns dich ganz neu annehmen. Herr, komm du in unser Leben. Amen. Wir hören noch einmal auf den Chor.